Herzlich willkommen zur Audioeinführung der Drei-Groschen-Oper in der Regie von Julia Wissert und der musikalischen Leitung von Jotam Schlesinger. Diese besondere Produktion führt uns raus aus dem Schauspielhaus und hinein ins Salzlager der Kokerei Hansa. Mein Name ist Jasko Fifus, meine Kollegin Cosima Schubert und ich haben diesen Abend dramaturgisch betreut. Wir freuen uns, dass Sie zuhören. Die Drei-Groschen-Oper. Bevor wir nach ihrer Bedeutung fragen, kurz die Handlung. London, die Welt der Bettler, Diebe und Huren. Jonathan Jeremiah Peacham betreibt ein Unternehmen. Er stattet Bettler aus, weist ihnen Reviere zu und kassiert ihren Anteil. Ihm gehört, in einem sehr wörtlichen Sinne, das Mitleid der Stadt. Seine Tochter Polly heiratet heimlich McKeith, genannt Mackie Messer, einen Räuber und Bandenchef. Die Hochzeit findet in einem Pferdestall statt, eingerichtet mit gestohlenem Gut. Peacham ist empört, aber nicht aus moralischen Gründen, denn diese Ehe bedroht sein Geschäft. Er beschließt, McKeith zu vernichten und sein Druckmittel ist die Drohung, mit seinen Bettlern den Krönungszug der Königin zu stören, falls die Polizei nicht eingreift. Denn der Polizeichef Tiger Brown ist McKeith alter Kriegskamerad und Beschützer. Legalität und Verbrechen sind hier kein Gegensatz, sondern dasselbe Milieu. McKeith kann trotz aller Warnungen nicht von seinen Besuchen im Bordell lassen und dort verrät ihn die Spelunken Jenny an die Polizei. Aus Verletzung und natürlich für Geld. Er wird verhaftet. Lucy, Tiger Browns Tochter, die sich von ihm ein Eheversprechen erhofft, verhilft ihm zur Flucht. Zwischen ihr und Polly steht das berühmte Eifersuchtsduett. McKeith kehrt dann ins Bordell zurück, wird ein zweites Mal verraten und gefasst. Er soll nunmehr gehängt werden. Celia Peacham singt die Ballade von der sexuellen Hörigkeit, in der es genau darum geht. Da heißt es: Da ist nun einer schon der Satan selber, der Metzger, er und alle anderen Kälber, der frechste Hund, der schlimmste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab? Der alle abkocht, Weiber. Im allerletzten Moment kommt der reitende Bote. Die Königin begnadigt McKeith, erhebt ihn in den Adelsstand, schenkt ihm ein Schloss und eine Rente. Das gute Ende ist offen künstlich. Und genau so ist es gemeint. Brecht führt uns die Rettung vor, denn in Wirklichkeit gibt es sie nicht. Die reitenden Boten des Königs kommen nur sehr selten. 1928. In diesem Jahr nimmt die Kokerei Hansa ihren Betrieb auf und im selben Jahr, am 31. August, wird in Berlin am Schiffbauerdamm die Drei-Groschen-Oper uraufgeführt. Die Kokerei Hansa in Dortmund war eine der größten Kokereien Europas und von 1928 bis 1992 in Betrieb. Der Architekt Helmut von Stegemann und Stein organisierte die Anlage streng nach dem Produktionsverlauf, unterteilt in die schwarze Seite, die Koksherstellung, und die weiße Seite, Gewinnung von Kohlewertstoffen. Auf der schwarzen Seite wurden Koksöfenbatterien verwendet, in denen Steinkohle bei über 1000 Grad Celsius zu Koks gebacken wurde. Das bei der Verkokung entstehende Gas wurde auf der weißen Seite gereinigt. Dabei wurden wichtige Rohstoffe wie Rohteer, Rohbenzol, Ammoniak und Schwefelwasserstoff gewonnen, die Grundstoffe für die chemische Industrie waren. Das Salzlager gehört zur weißen Seite der Kokerei. Entlang der weißen Straße reihen sich die Anlagen, Wäscher, Behälter und Labore und als ihr Herzstück das Salzlager mit seiner Ammoniakfabrik. Das Salz, das diesem Raum den Namen gibt, ist kein Speisesalz, sondern Ammoniumsulfat. Das Ammoniak wurde aus dem Koksgas gewaschen und im sogenannten Sättiger mit Schwefelsäure neutralisiert, bis es als kristallines Salz ausfiel. Und die Schwefelsäure dafür stellte Hansa selbst her. Was so entstand, war Kunstdünger, aufgeschüttet zu Bergen, in Darren getrocknet, in Säcke gefüllt, über Förderbänder und einen Kran verladen. Die Bauern der Umgebung holten ihn mit Pferdewagen ab und streuten ihn auf ihre Felder. Über mehr als 6 Jahrzehnte hat hier Arbeit stattgefunden, industriell und kollektiv. Irgendwann rechnete es sich nicht mehr. Was blieb, ist die Form, die Architektur einer Produktionsstätte, die aufgehört hat zu produzieren. Die Drei-Groschen-Oper handelt nicht primär von Armut, sondern von ihrer Inszenierung und ihrer Verwertung. Armut ist hier das Setting, das Kostüm, das Geschäftsmodell. Worum es eigentlich geht, ist eine Eigentumslogik, die alle Verhältnisse durchdringt. Ehe, Freundschaft und Begehren. Besitz ist dabei nicht nur eine rechtliche Kategorie, sondern eine Denkform, eine Weise, Menschen, Gefühle und Körper nach ihrem Tauschwert zu ordnen. Marx hat das genau beschrieben. Die Arbeitenden verkaufen kein Produkt, sondern ihre Arbeitskraft. Sie selbst werden zur Ware. Und der Kapitalismus entsteht nicht durch Fortschritt, Handel oder Erfindung, sondern durch Enteignung. Erst werden Menschen von dem getrennt, wovon sie leben können, dann müssen sie arbeiten, um zu überleben. Im ersten Drei-Groschen-Finale singt Peachum dazu Folgendes. Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern, doch leider sind auf diesem Sterne eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Fried und Eintracht leben, doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Wer also nichts besitzt, muss sich selbst anbieten. Und der Bettlerkönig Peachum hat genau das zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Klasse ist also keine soziologische Schublade, sondern ein Verhältnis zwischen denen, die verfügen, und denen, die verfügbar gemacht werden. Und weil dieses Verhältnis nicht konfliktfrei ist, sondern täglich hergestellt, abgesichert und durchgesetzt werden muss, ist Klassengesellschaft immer auch Kampf um Lohn, um Zeit und um Würde. Die Drei-Groschen-Oper zeigt uns aber nicht nur Klassenstrukturen, sondern auch deformierte Beziehungsformen. Die Ehe als Vertrag, Freundschaft als taktische Allianz, das Begehren als verwaltete Ressource. Hier lässt sich Bini Adamczaks Begriff der Beziehungsweisen anschließen. Adamczak verschiebt die Frage revolutionärer Veränderung weg vom Staat und Individuum hin zu den Formen, in denen Menschen miteinander verbunden sind. Übertragen auf die Drei-Groschen-Oper heißt das, sichtbar wird, wie Eigentumsverhältnisse Liebe, Sexualität, Familie und Loyalität formen und wie diese Formen umgekehrt die Eigentumsverhältnisse tragen. So entwirft das Stück ein Tableau gesellschaftlicher Verhältnisse, das weniger eine Ausnahme zeigt als einen Zustand. Das ist der erste Zugriff und der greift noch zu kurz. Denn die Eigentumslogik ist nicht nur das Thema des Stücks. Sie ist die Geschichte seiner Vorlage, die Bedingung seiner Entstehung und, wie sich zeigen wird, die Form, in der dieses Stück bis heute verwaltet wird. Beginnen wir mit der Vorlage. Die Drei-Groschen-Oper ist eine Bearbeitung von John Gays The Beggar's Opera, uraufgeführt 1728 in London, genau 200 Jahre vor Berlin. Gay war ein konservativer Satiriker, dessen Hoffnungen auf einen Posten am Hof unter dem Premierminister Robert Walpole zerschlagen worden waren. Walpole nannte man The Great Corrupter, den großen Bestecher. Gays Bettleroper war kein Stück über die Londoner Unterwelt, sondern ein Angriff auf diese Regierung und die mit ihr verbündete Finanzbourgeoisie. Das Gangstermilieu war nur das Mittel, der Spiegel. Walpole sah das Stück und genoss es, ohne zu merken, dass er gemeint war. Und als er es merkte, verbot er die Fortsetzung. Die Figuren hatten reale Vorbilder. Macheath geht auf Jack Sheppard zurück, einen Tischlergesellen, 1702 in einem Londoner Arbeitshausviertel geboren, der seinen Tagelohn durch Einbrüche ergänzte. Berühmt aber wurde er nicht als Dieb, sondern als Ausbrecher. Viermal wurde er gefangen, viermal entkam er, sägte sich durch Decken, feilte Ketten durch, kletterte an Bettlaken von Dächern. Daniel Defoe, damals Journalist, schrieb über ihn. Als man Sheppard im November 1724 zum Galgen führte, war er 22 Jahre alt. 200.000 Menschen sollen zugesehen haben. Peachum wiederum geht auf Jonathan Wild zurück, den General-Diebesfänger, den offiziellen Verbrechensbekämpfer Londons und gleichzeitig den Kopf einer Diebesbande. Wild kassierte die Belohnung für Diebesgut, das er selbst hatte stehlen lassen, bestach Wärter und erpresste Rivalen. Verbrechensbekämpfung und Verbrechen waren bei ihm dasselbe Geschäft. Und so wie Sheppard für den Räuber stand, stand Wild für die Regierung, für Walpole. Das ist die Konstruktion, die Brecht und Hauptmann übernehmen. Der Gangster als Spiegel der großen Welt. Aber sie aktualisieren sie. 1728 trugen die Verbrecher ihre Zähne im Gesicht. Sie waren als solche erkennbar. Brechts Macheath dagegen ist durch seine bürgerliche Charaktermaske geschützt. Der Hai trägt seine Zähne offen, Macheath Messer sieht man aber nicht. Die Gangstermethoden haben sich verfeinert. Sie sind durch Gesetze abgesichert, legalisiert, kaum noch als Verbrechen erkennbar. Am Ende des Stücks weiß Mackie Messer das selbst. Er nennt sich den untergehenden Vertreter eines untergehenden Standes, den kleinen Handwerker mit dem Brecheisen, der von den Großunternehmen verschluckt wird, hinter denen die Banken stehen. Und dann fragt er, was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Das Verbrechen ist nicht verschwunden. Es ist perfektioniert worden. Es heißt jetzt Geschäft. Eben diese ikonischen Zeilen stammen aus der Feder von Elisabeth Hauptmann. Elisabeth Hauptmann liest 1926 Berichte über den anhaltenden Erfolg der wiederentdeckten Beggars Opera in London. Sie arbeitet seit 1925 für Brecht und weil ihre Mutter in New York aufgewachsen ist, ist ihr Englisch deutlich besser als seins. Sie macht ihn auf Gay aufmerksam, sie übersetzt die Vorlage und aus dieser Übersetzung entwickeln beide gemeinsam Szene um Szene über Monate hinweg eine eigene Fassung. Brecht und Hauptmann schreiben das Stück zunächst nicht für das Theater am Schiffbauerdamm, sondern für Max Reinhardts Deutsches Theater, wo das Manuskript bei der Sekretärin des Direktors landet und liegen bleibt. Einen Monat lang passiert nichts, dann zieht Brecht es zurück. Erst jetzt greift ein anderer zu, Ernst Josef Aufricht, der im Frühjahr 1928 verzweifelt ein Stück zur Eröffnung seines gerade gepachteten Theaters sucht. Er trifft Brecht im Künstlerlokal Schlichter, hört sich geduldig ein Stück über die Weizenbörse von Chicago an, will schon resigniert gehen und greift erst zu, als Brecht beiläufig eine Gay-Bearbeitung erwähnt, die er Gesindel nennt. Es bleibt, wie es später heißt, die folgenreichste Entdeckung seines Lebens. Auch der Titel wandert. Aus Gesindel wird die Ludenoper. Lude ist Berliner Jargon für Zuhälter. Und tatsächlich sind McKeith und Peacham im wörtlichen wie im übertragenen Sinn Zuhälter. Den endgültigen Titel, die Drei-Groschen-Oper, schlägt erst Leon Feuchtwanger vor. Kurt Weill hält das ganze Projekt zunächst für eine Nebenarbeit, eine Unterbrechung seiner großen Oper Mahagany. Noch bei den Proben rät er einem Kollegen ab. Es ist nichts. Gehen Sie nicht hin. Wenige Tage nach der Premiere sagt derselbe Weill, in 100 Jahren wird man dieses Stück noch spielen. Die Uraufführung selbst am 31. August 1928 beginnt als Desaster. Nach der Ouvertüre soll die Moritat erklingen. Der Sänger dreht an seinem Leierkasten und kein Ton kommt. Man hat vergessen, den Apparat anzustellen. Brechts Idee, Bettler eine Oper spielen zu lassen, die ihnen mit ihren unzulänglichen Mitteln immer wieder misslingt, wird so wider Willen wahr. Das Publikum ist verwirrt, die Stimmung eisig. Erst beim Kanonensong bricht das Eis. Es wird geklatscht, getrampelt, der Song muss wiederholt werden und von da an wird jeder Satz beklatscht. Die Drei-Groschen-Oper wird zum größten Theatererfolg der Weimarer Republik. Im Januar 1929 läuft sie an 19 deutschen Theatern, dazu in Wien, Prag und Budapest. Rund 4000 Aufführungen in einem einzigen Jahr. Und Elisabeth Hauptmann? Auf dem Einband des Erstdrucks steht immerhin übersetzt von Elisabeth Hauptmann. Dieser Anteil war ihr nie ganz abzusprechen. Sichtbar blieb aber nur, was sich eindeutig nachweisen ließ. Alles darüber hinaus, dramaturgische Impulse, sprachliche Formungen, strukturelle Eingriffe, ließ sich aus dem Bild drängen. So wurde aus einer zentralen künstlerischen Kraft eine Fußnote. Für die Drei-Groschen-Oper erhielt Hauptmann lediglich 12,5% der Tantiemen, der überwiegende Teil ging an Brecht und Weill. Wer genannt wird, wird bezahlt und erinnert, wer nicht genannt wird, verschwindet. Der Germanist John Fuji schätzte 1994, die Drei-Groschen-Oper sei zu 80% ihr Werk gewesen. Und selbst Werner Mitten II, kein Feind Brechts, resümierte schon 86, der eigentliche Erfolgsmanager war sie. Diese Zuschreibungen verschieben den Blick auf die Frauenfiguren. Wenn Hauptmann an ihnen maßgeblich beteiligt war, dann sind Pollys taktische Geschäftsübernahme und Jennys Verrat vielleicht keine misogynen Klischees, sondern nüchterne Bestandsaufnahmen weiblicher Überlebensstrategien. Geschrieben aus einer Perspektive, die diese Verhältnisse von innen kennt. Darauf kommen wir noch einmal zurück, zunächst aber bleibt die Frage des Eigentums. Denn die Eigentumslogik ist nicht nur das Thema, sie ist die Form, in der dieses Stück gemacht und bestritten wurde. Da ist erstens das Plagiat. Brecht hat für mehrere Songs der Dreigroschenoper die Balladen Françoise Villons verwendet, in der Übersetzung von Karl Klammer, der unter dem Namen K.L. Ammer schrieb. Und stellenweise hat er kaum mehr getan, als den Namen Villon durch McKeith zu ersetzen. 1929 deckte der Kritiker Alfred Kerr das auf. Brechts Antwort wurde berühmt. Er gestand, schrieb er, eine grundsätzliche Laxheit in Fragen des geistigen Eigentums. Und bemerkenswerterweise verteidigte ihn ausgerechnet Karl Kraus, indem er an einem Beispiel zeigte, dass Brecht in einer pedantischen Übersetzung ein paar Wörter und vor allem ein Komma verändert hatte und dass diese eine Verschiebung die Zeile in einen unverwechselbaren Brechtschen Vers verwandelte. Brecht nahm, was er fand, aber das Genommene wurde unter seiner Hand zu etwas Eigenem. Die Brecht-Forschung hat es genauer beschrieben. Eine Liste der von Brecht selbst genannten Mitarbeiterinnen kommt auf 8 Frauen und 27 Männer. Brecht wollte nie als Einzelgenie auftreten, sondern als Teil einer Gruppe. Tantiemen verteilte er oft nach juristisch zweifelhaften Kriterien. Eher danach, wer das Geld nötig hatte, als danach, wer was geschrieben hatte. Und er hat selbst viel zu Texten beigetragen, die unter den Namen von Frauen erschienen, zum Beispiel von Margarete Steffin und Ruth Berlau. Die Geschichte ist also nicht einfach die vom Mann, der den Frauen das Werk stahl. Sie ist verwickelter. Sie handelt von einem Kollektiv, in dem das Geben und Nehmen freiwillig war und das trotzdem eine Hierarchie hatte, an deren Spitze immer nur ein Name stand. Und da ist zweitens der Prozess. 1930 verklagt Brecht die Filmfirma Nero, die die Dreigroschenoper verfilmen will und beruft sich nun selbst auf sein eigenes geistiges Eigentum. Derselbe Brecht, der sich kurz zuvor seiner Laxheit öffentlich bescheinigt hatte. Er verliert den Prozess, sorgt aber dafür, dass der Fall öffentlich verhandelt wird. Sein Ziel ist nicht das Geld, sondern die bürgerliche Eigentumsideologie an der Wirklichkeit zu prüfen und ihr nachzuweisen, dass sie verlogen ist. Das Ergebnis ist nicht das Urteil, sondern ein Text. Der Drei-Groschen-Prozess, ein soziologisches Experiment über Kunst, Markt und Eigentum unter dem Motto »Die Widersprüche sind die Hoffnung«. So schließt sich ein Kreis. Das Stück handelt von der Verwertung von Arbeit, Körper und Begehren. Seine Songs sind angeeignet, seine wichtigste Mitarbeiterin wurde mit 12,5% abgefunden, sein Autor stritt vor Gericht um das Eigentum an einer Sache, die er selbst zusammengeliehen hatte. Im System Dreigroschenoper bewegen sich 4 Frauen, Polly, Celia, Lucy und Jenny, die 4 Strategien verfolgen, um Aufstieg, Sicherheit oder Handlungsmacht zu gewinnen. Und alle 4 stehen unter derselben Bedingung. Ihr Körper gehört ihnen nicht einfach selbst. Er ist kein privater Ort, sondern Teil einer Ordnung, in der Körper bewertet, begehrt, benutzt, verkauft, verheiratet und verwaltet werden. Ehe ist ein Vertrag, Begehren eine Investition und Familie lediglich eine Besitzordnung. Paul B. Preciado hat diese Ordnung theoretisch gefasst mit dem Begriff des pharmakopornografischen Regimes. Moderne Gesellschaften kontrollieren Körper nicht nur durch Gesetze, sondern durch Medizin, Hormone, Pornografie, Konsum und Schönheitsnormen. Für die Dreigroschenoper ist dieser Begriff natürlich anachronistisch. Brecht und Hauptmann schrieben nicht in einer Gegenwart digitaler Bilder und pharmazeutischer Selbststeuerung. Aber sie zeigen bereits eine frühe Form derselben Logik. Auch hier sind Körper nicht frei, sondern werden durch Verträge, Blicke, Preise, Versprechen und Gewalt geformt. Polly heiratet Mackie und übernimmt mit der Ehe sein Geschäft. Das ist kein bloßer Liebesakt, sondern der Versuch, die Eigentumslogik zu ihren Gunsten umzuschreiben. Sie lernt schnell deren Sprache. Aber sie verändert ihre Position im System. Nicht das System selbst. Lucy steht in einer anderen Konstellation. Als Tochter des Polizeichefs ist sie der institutionellen Macht nahe und doch schützt diese Nähe sie kaum. Zwischen ihr und Polly wird nicht nur Liebe verhandelt, sondern Zugang zu Mackie, zu Sicherheit, zu sozialem Halt. Ihre Rivalität ist deshalb keine private Eifersucht, sondern strukturell. Zwei Frauen konkurrieren um denselben Mann, weil dieser Mann in ihrer Welt zugleich Liebhaber, Ehemann, Schutzversprechen und Kapital ist. Jenny macht sich die wenigsten Illusionen. Sie weiß, dass ihr Körper verwertet wird und sie weiß, dass er ihr einziges Kapital ist, solange ihr nichts anderes zugestanden wird. Ihr Verrat an Mackie ist deshalb kein moralisches Versagen, sondern eine Machthandlung von unten. Die Verstoßene verrät den Räuber an den Staat. Nicht, weil sie dem Staat vertraut, sondern weil dieser Verrat die einzige Form von Macht ist, die ihr in diesem Moment bleibt. Denn erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Celia Peacham agiert anders. Sie verwaltet nicht zuerst den eigenen Körper, sondern die Körper anderer. Sie kontrolliert Polly, sie führt die Tochter in die Ordnung von Ehe, Familie und Besitz zurück. Sie ist nicht nur Objekt der Verhältnisse, sondern auch deren Verwalterin im Familienbetrieb. Ihre Kalkulation ist brutal, aber konsequent. Es gibt einen Begriff für die Blickordnung, in der diese Frauen leicht zu Objekten würden. Laura Mulvey nannte ihn 1975 den Male Gaze. Den Blick der Inszenierung, den Blick der männlichen Figuren und den Blick des Publikums, das eingeladen wird, männlich zu sehen. Die Frauen der Drei-Groschen-Oper könnten leicht in dieses Bild fallen. Die naive Braut, die Hure, die eifersüchtige Frau, die berechnende Mutter. Aber die Verfremdung und die Songs unterlaufen diese Fixierung. Jenny wendet den Blick zurück. Sie benennt die Ausbeutung und zwingt das Publikum, die Strukturen zu sehen, die sie hervorgebracht haben. Mit dem Wissen um Hauptmann verschiebt sich noch einmal etwas. Diese Überlebensstrategien sind dann nicht mehr nur männliche Projektionen, sondern auch genaue Beobachtungen aus einer Perspektive, die diese Ordnung von innen kannte. Denn Hauptmanns eigene Arbeit war selbst Teil einer solchen Ordnung. Ihre Beobachtung und ihre Schreibweise waren zentral, ihre Urheberschaft aber wurde verwaltet, verkleinert und verschwiegen. Es bleibt die Musik und mit ihr eine zweite Frage des Eigentums. Jotam Schlesinger sagt dazu, weil's Musik klingt, als hätte sie Gefühle. Dabei analysiert sie nur. Jazz, Tango, Bänkelsang, Formen, die aus dem Körper kommen, aus Schmerz, Exzess und kollektiver Erfahrung, bei Weil auf Analysetemperatur heruntergekühlt. Diese Spannung zwischen Wärme und Kälte, zwischen dem, was die Musik verspricht und dem, was sie tut, ist die Methode. Brecht trennte Musik und Handlung. Die Songs sollten die Handlung nicht illustrieren, sondern unterbrechen. Sie sollten als Kommentar erkennbar sein. Deshalb holte er die Musiker aus dem Orchestergraben auf die Bühne, sichtbar wie lebende Register einer Jahrmarktsorgel. Der Regisseur der Uraufführung, Erich Engel, wollte die ständigen Unterbrechungen nicht akzeptieren und forderte zwischenzeitlich sogar, die ganze Musik zu streichen. Die Trennung von Gesang und Handlung war für Brecht grundlegend, ein Stück seines epischen Theaters. Das Ergebnis ist eine Merkwürdigkeit. Einzelne Songs der Drei-Groschen-Oper, wie die Moritat von Mackie Messer, sind zu Welthits geworden und werden bis heute überall gespielt. Das Stück aber, aus dem sie stammen, ist vielen fremd geblieben. Weil's Musik kühlt die Gefühle aber nicht nur herunter, sie schichtet auch Zeiten übereinander. Mark Blitzstein, der die Partitur später ins Amerikanische übertrug, hat in ihr mehrere musikalische Schichten beschrieben. Da ist der klassische, fast händelsche Opernton, feierlich oder parodistisch in der Ouvertüre, im Morgenchoral, im Auftritt des reitenden Boten. Da ist der Tanzdielenton, der Gegenwart, der Schlager, der Shimmy, der Tango, den Weil durch seine Harmonik in etwas ganz Eigenes verschiebt. Und da ist der Bänkelsang, die Moritat, eine Form, die schon 1928 alt war. Bachchoral neben Shimmy, Barockoper neben Jazz, in einer einzigen Partitur klingen mehrere Jahrhunderte zugleich. Für dieses Nebeneinander gibt es einen Begriff. Ernst Bloch hat ihn 1935 im Exil in Erbschaft dieser Zeit geprägt. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Nicht alle sind im selben Jetzt da, schreibt Bloch. Verschiedene historische Zeiten bestehen in derselben Gegenwart nebeneinander. Das Vergangene ist nicht weg, es wirkt fort. quer gegen den Strich des Jetzt. Geschichte ist für Bloch keine gerade Linie, sondern ein Kontrapunkt vieler Stimmen, ein gleichzeitig von schon, noch nicht und immer noch. Bloch entwickelte den Begriff, um die Anziehungskraft des Faschismus zu erklären, das Beharren älterer, vormoderner Schichten mitten in der kapitalistischen Moderne. Aber er beschreibt die Moderne überhaupt. Genau so ist die Dreigroschenoper gebaut. Sie ist auf jeder Ebene anachronistisch und sie ist es mit Absicht. Eine englische Bettleroper von 1728, versetzt in ein vages, viktorianisches London, geschrieben über den Kapitalismus der Weimarer Republik, gespielt heute 2026 in einer stillgelegten Kokerei, 4 Zeiten in einem Bild. Günter Heeg hat das für die Ökonomie des Stücks beschrieben. In ihm überlagern sich 2 Formen des Kapitalismus, eine ältere, asketische, protestantisch geprägte und eine moderne, die auf Fassade, Konsum und Oberfläche setzt. Auch Preciados pharmakopornografisches Regime ist ein solcher Anachronismus, eine Gegenwartsdiagnose zurückgelesen in eine Vergangenheit, die ihren Namen noch nicht kannte. Der Anachronismus ist hier kein Fehler, sondern die Methode. Weils Musik macht ihn hörbar. Bei Bloch hat diese Figur noch eine zweite Pointe und sie ist die wichtigere. Das Ungleichzeitige ist nicht bloß ein Rest, der noch nicht verschwunden ist. Es trägt einen Überschuss, ein uneingelöstes Versprechen, eine im Jetzt enthaltene, verhinderte Zukunft, ein noch nicht. Am genauesten hört man dieses noch nicht im ersten Dreigroschenfinale. In der Frage, wer nicht gern ein guter Mensch wäre und in der Antwort, dass die Verhältnisse nun einmal nicht so sind. Der Wunsch nach dem richtigen Leben ist da, ausgesprochen, vollständig formuliert und im selben Atemzug für unmöglich erklärt. Die Utopie wird benannt und verworfen in einem Satz. Das ist die eine Schicht, die Zeit. Die andere ist das Eigentum. Denn wem gehört eine Musik, die so viele Zeiten und Herkünfte in sich zusammenträgt? Genau diese Frage wurde einmal sehr konkret gestellt. In Los Angeles im Jahr 1941. Die deutschsprachige Exilgemeinschaft hat sich dort eingerichtet, in Pacific Palisades und Santa Monica. Brecht und Helene Weigel, Adorno, die Eislers, Feuchtwanger, Schönberg, die Manns. Sie sprechen über das alte Europa und das neue Amerika, über Politik und Ästhetik, über den Krieg und die Kunst danach. Nur 20 Autominuten entfernt liegt die Central Avenue, das Harlem of the West. Ein schwarzes Epizentrum, in dem Musik und Nachtleben längst etwas anderes verhandeln, als die europäischen Exilanten darüber zu wissen glauben. Charles Mingus wächst hier auf, T-Bone Walker spielt hier, Art Tatum tritt auf. Im November 1941 notiert Brecht, ein gewisser Clarence Muse habe eine Bearbeitung der Dreigroschenoper gemacht und wolle eine Aufführung mit einem schwarzen Ensemble produzieren. Muse ist Schauspieler, Autor, Regisseur, Sänger, Komponist und juristisch ausgebildet. Er wird der erste afroamerikanische Regisseur einer Broadway-Produktion sein. Er will keine Kopie der Dreigroschenoper, sondern eine Überführung in eine andere Sprache, einen anderen Körper, einen anderen Raum. Eine Produktion, die Jazz nicht als Zitat verwendet, sondern als strukturelles Prinzip. Dieses Projekt soll der Gründungsakt eines nationalen schwarzen Theaters sein, unterstützt von Paul Robeson. Ein europäisches Lehrstück über Ausbeutung und Besitz, übersetzt in die Erfahrung von Menschen, für die Ausbeutung und Besitz keine literarischen Motive sind, sondern gelebte Realität. Brecht ist dafür, weil ist es zunächst nicht. Brecht bittet Adorno, vermittelnd an Weil zu schreiben, und Adornos Brief ist ein faszinierendes und zugleich beschämendes Dokument. Er argumentiert für das Projekt, klug und strategisch. Ein schwarzes Ensemble biete die einzige Chance, dem Stück Stachel und Fremdheit zurückzugeben. Aber im selben Brief beschreibt er die schwarzen KünstlerInnen als eine Gruppe, deren Reaktionen man ohnehin nie vollständig erfassen könne. Anerkennung und Distanzierung fallen in denselben Satz. Kurt Weil antwortet im April 1942 auf Englisch. Adornos Einschätzung sei absolutely wrong. Seine Partitur sei immer genau so gespielt worden, wie er sie geschrieben habe. Und dann, fast beiläufig, folgt der Satz, der keine weitere Erklärung braucht. Ob Adorno wirklich glaube, ein schwarzer Musiker zweiten Ranges in Los Angeles könnte diese Arbeit besser machen als er selbst. Diese Form, fügt er hinzu, sei von weißen Musikern zu größerer Vollendung gebracht worden als von Schwarzen. Hier wird die Partitur zur Eigentumsform. Weil beansprucht nicht nur die Urheberschaft, sondern die vollständige Kontrolle über die Bedingungen jeder Aufführung. Und seine Ablehnung ist im Kern keine ästhetische, sondern eine ökonomische. Weil will, dass die Drei-Groschen-Oper in Amerika ankommt, als finanzieller Erfolg, am Broadway. Genau dafür rechnet er mit der Rassentrennung. In einem segregierten Theatermarkt würde eine schwarze Produktion das Stück als schwarzes Theater markieren. Und dieses Schwarzsein, so das rassistische Kalkül des Marktes, färbte auf das Werk ab und senkte seinen Wert. Eine Aufführung durch eine schwarze Truppe an der Westküste, fürchtet Weil, könne die Aufnahme ins amerikanische Repertoire wahrscheinlich für immer zunichte machen. Ein Stück, das einmal durchgefallen ist, bekommt nach der Struktur dieses Marktes keine zweite Chance. Die Central Avenue erscheint ihm nicht als Ort der Erneuerung, sondern als Risiko. Darin liegt die Pointe. Weil eignet sich eine Musikform an, deren Wurzeln in der schwarzen Kultur liegen, und spricht zugleich den schwarzen MusikerInnen, die sie hervorgebracht haben, den Wert ab. Aus Sorge um den eigenen Markt. Die amerikanische Geschichte der Drei-Groschen-Oper verläuft dann nicht über Muse, sondern über Mark Blitzstein. Nicht radikale Überführung, sondern kontrollierte Vermittlung. Eine Fassung, die Weils Partitur schützt und den Markt erreicht. Die historische Pointe liegt darin, dass sich am Ende nicht die Fassung durchsetzt, die das Stück am radikalsten verschiebt, sondern jene, die es am wirksamsten in den Markt übersetzt. Zurück nach Dortmund. Das Salzlager war bis in die 90er Jahre Teil eines bedeutenden Industriestandorts. Mit der Schließung verloren viele Menschen ihre Arbeit. Backstein, Rost und Stahl sind heute die Farbpalette des Kostümbilds und die Schere zwischen Arm und Reich spiegelt sich in den Gruppen wider, von der Maßanfertigung bis zum Upcycling. Es ist ein passender Ort, vielleicht ein zu passender. Denn das Stück beschreibt keine Ausnahme, sondern einen Normalzustand, der sich nicht historisieren lässt. Brecht und Hauptmann zeigen keine besonders schlechten Menschen in besonders schlechten Verhältnissen. Sie zeigen die Regel. So die Regisseurin Julia Wissert. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, hat Adorno geschrieben, und in der Welt der Drei-Groschen-Oper gilt das. Liebe ist nie unschuldig, Begehren ist mit Besitz verbunden, Ehe mit Geschäft, Sexualität mit Abhängigkeit. Aber genau darin liegt auch Widerstand. Die Frauen sind nicht einfach Opfer männlicher Spiele, sie spielen mit, sie durchschauen die Regeln, sie verschieben sie. Das macht sie nicht automatisch frei, aber es macht sie gefährlich. Unschuld ist in dieser Welt keine Option, Handlungsmacht aber schon. Und der Ort sagt am Ende genau das, was das Stück sagt. Verhältnisse behalten ihre Form, auch nachdem ihr Zweck längst verschwunden ist. Nun noch etwas zu Bühne und Kostüm. Thilo Ulrich hat die riesige Halle des Salzlagers auf fast ganzer Länge in eine zweistöckige Landschaft aus rostigem Metall und nostalgischen Zitaten verwandelt. Die gesamte industrielle Struktur und die noch vorhandenen Anlagen, wie der Trichter und das Förderband, aus dem der Kunstdünger zu großen Bergen aufgetürmt wurde, spiegeln sich farblich und in den Formen der Bühnenelemente wider. Die Anmutung eines alten Dampfers, versehen mit modernen Elementen, greift den Anachronismus des Stoffes auf. Die Kostüme gestaltete Lorena Diaz-Stevens. In der Drei-Groschen-Oper ist alles zirkulierbar. Geld, Moral, Beziehung, Körper. Diaz-Stevens übersetzt das nicht in ein einheitliches Bild, sondern in ein System aus Codes. Jede Gruppe, Familie, Firma, Politik, Bordell, trägt ihre Zugehörigkeit am Körper. Die Familie Peachum trägt Leder und Animal Print, aber die Einheit täuscht. Hinter der Fassade die Narben mehrerer Schönheitsoperationen. Pollys Hochzeitskleid ist weiß, lang, hochgeschlossen und doch aus Kunstschlangenleder mit einer Schleppe wie ein Segel. Mehr Seeräuber-Jenny als Braut. Worum es Diaz-Stevens ging, ist die Handlungsmacht dieser Frauen, nicht ihr Opferstatus. Die Kostüme zeigen Strategien, keine Klischees. Polly, die Stärke der Unternehmerin, Lucy, die Uniform der institutionellen Korruption, Jenny, den Körper als Geschäft. Hauptmanns Perspektive wird so auch ästhetisch sichtbar. am Material, am Schnitt und am Körper. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit zu diesem Stück, über das sich unfassbar viel sagen lässt, und freue mich, wenn wir Sie im Oktober zu weiteren Vorstellungen im Salzlager auf der Kokerei Hansa begrüßen dürfen.